Amen. Dankeschön. Als ich heute Morgen so über den Einstieg in diese Predigt nachgedacht habe, ist mir eine Geschichte eingefallen, die ich während des Studiums erlebt habe, als der Dozent zum Thema Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, seine ersten Worte waren die, dass er gesagt hat: Ich hoffe, dass es euch nicht so geht, wie es jenem Studenten ging, der zu mir sagte, ich hätte manches auch besser verstanden, wenn man es mir nie erklärt hätte. So hoffe ich, dass ihr heute nicht sagt nach dieser Predigt, vor der Predigt habe ich besser verstanden, was Weisheit bedeutet, als danach. Darum soll es heute gehen, um biblische Weisheit. Ich heiße Thomas Daumalter, der Christoph hat es gesagt, ich komme vom Bodensee, von der Lindenwiese, bin dort seit vielen, vielen Jahren als Pastor tätig, bin kein angestammter ETGler und auch kein angestammter Frommer. Ich bin nicht christlich sozialisiert aufgewachsen und kam dann irgendwann durch verschiedene Umstände, unter anderem durch einen schweren Motorradunfall zum Glauben. Und das hat mein Leben völlig verändert, sodass ich meinen ersten Beruf aufgab, schweren Herzens, und in die Theologie übergewechselt habe und dann mein Werdegang in diese Richtung ging. Ich leite unsere Gemeinde mit einem Kollegen, wir sind zwei Pastoren, plus einem Jugendpastor. Sonst unterrichte ich noch am IGW, Ekklesiologie, also die Lehre von der Gemeinde. Und Christoph hat es gesagt, bin noch als Verbandsleiter unterwegs. Bin verheiratet seit 40 Jahren, 41 Jahre, mit einer Frau, muss man dazu sagen. Und wir haben vier erwachsene Töchter. Eine unserer Töchter wohnt mit ihrem Mann in Basel in der Schweiz, verdient dort gutes Geld, und als sie ihren ersten Lohn bekommen hat und nach Hause kam, hat sie zu mir gesagt, Papa, ich glaube, ich verdiene mehr als du. Nur damit du das weißt, in Zukunft lade ich dich zum Mittagessen ein und nicht mehr du uns. Und es ist so, die Schweizer verbindet man gern mit hier, mit Fränkli und Geld, und sie verdient gut in der Schweiz und ist schön. So viel zur Vorrede zum Thema Weisheit. Wieso denke ich darüber nach und wieso predige ich darüber? Und wir haben ja als Kirchen und als Menschen im Westen und Menschen insgesamt herausfordernde Zeiten hinter uns. Man denke an die Corona-Pandemie, die ausgerufen wurde. Das hat enorm herausgefordert. Es gab in unserer Umgebung Kirchen, also Freikirchen, die mussten schließen. Die haben das Ganze nicht überlebt, das Drama. Und jetzt ist das ganze Elend vom Ukraine-Krieg, hier sind ja etliche Ukrainer, das beutelt uns im Westen und man spürt eine gewisse Ohnmacht und Hilflosigkeit. Wie soll man denn mit all dem umgehen? Und da kommt dann natürlich der Fromme daher, und das war bei uns auch so. Die zündende Idee ist, wenn jemand Weisheit mangelt, soll er Gott darum bitten. Und da mangelt uns tatsächlich viel, viel, viel Weisheit. Und das habe ich immer wieder gehört, auch bei uns in der Gemeinde, in der Leitung, wir müssen um Weisheit beten. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, jetzt muss ich doch mal nachschauen, um was beten wir denn da, wenn wir um Weisheit beten? Wir beten dann um Weisheit und bekommen vielleicht etwas, das wir vielleicht gar nicht wollen. Oder wir bekommen etwas, mit dem wir nicht gerechnet haben. Das ist ja durchaus denkbar. Wir sollten ja ungefähr wissen, um was wir beten. Wenn es aber einem von euch, so sagt Jakobus, an Weisheit mangelt, wenn es einem mangelt oder fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern, vorbehaltslos gern, dem, der ihn bittet, macht er keine Vorhaltungen. Das ist was Schönes. Also wenn wir sagen, lieber Vater im Himmel, schenk uns Weisheit, dann wird Gott nicht sagen, Mensch Thomas, bist du schon so alt und hast so lange studiert, du gehst mir langsam auf den Senkel mit deiner ewigen Bitterei, ich habe jetzt langsam die Schnauze voll. Nein, er gibt gerne. Er sagt, endlich kommt er. und bittet um Weisheit, streckt seine Hände aus und sagt, Vater, schenk du Weisheit. Das ist eine extreme Einladung, wie Jakobus sie hier formuliert. Wenn jemand um Weisheit bittet, dann soll er Gott darum bitten. Und Gott gibt die Weisheit gerne. Weisheit von oben, nennt es Jakobus. Jakobus spricht von der irdischen Weisheit und dann spricht er noch von der Weisheit von oben, von der Weisheit, die von Gott kommt. Und da wollen wir uns heute ein bisschen auf die Spur machen, was Jakobus denn da meint. Um was bitte ich denn da? Um was bitte ich? Das hat ja konkrete Auswirkungen, eine Gestaltung, eine Denkweise, wie auch immer. Bitte ich da um geniale Einfälle, so richtig geniale Einfälle, so wie Einstein, dass man so ganz spitzfindig denkt und ganz kreuz und quer und dann kommt die Erleuchtung, jetzt weiß ich's, so was ganz Tiefsinniges. Um was bitte ich denn da? So eine typische Bauernschleue mit Argumenten, die anderen erschlagen. Das hat ja in der Corona-Zeit stattgefunden. Endlose Diskussion, ist die Impfung richtig, ist es eine große Verschwörung von den Chinesen oder kommt es von, was weiß ich woher, von den Konzernen, die viel Pharma produzieren wollen und so weiter. Da gab es endlose Diskussionen. Um was geht es eigentlich? Geht es um logische Analysen, Leute überzeugen, um Argumente oder Verhandlungsgeschick, Fakten kennen? Um was geht's? Oder geht's um irgendeinen akademischen Abschluss? So die Akademiker, das sind die, die die Weisheit, ich sag's mal, mit Löffeln gefressen haben. Oder um was geht's eigentlich in der Weisheit? Um was bitten wir? Und das formuliert Jakobus ganz, ganz schlicht und einfach. Jakobus sagt, hält sich jemand von euch für klug und weise, dann soll das an seinem ganzen Leben abzulesen sein. Freundlichkeit und Güte, sie sind Kennzeichen der wahren Weisheit. Also sagt Jakobus, wenn jemand weise ist, dann soll man das an seinem Leben ablesen können. Freundlichkeit und Güte. Freundlichkeit und Güte. Man muss sich vorstellen, dass jemand zu mir sagt, Thomas, du bist ein weiser Mann, du bist freundlich. Würden wir das als Kriterium anlegen? Und Güte ist nicht nur milde, sondern Güte im biblischen Denken meint gut. Und gut meint einer, der mit aller Energie und aller Kraft und ganzem Engagement so leben will, wie Gott es will. Das ist ein gütiger, ein guter Mensch. Also nicht ein gutmütiger Trottel, sondern einer, der seine Energie investiert und sagt, ich will so leben, wie Gott es will, denn das ist das Beste, was mir und meiner Frau und meinen Kindern passieren kann. Ich sage das oft zu unseren Kindern, ihr habt so viel Glück, dass euer Papa irgendwann gläubig geworden ist. Denn ich bin von Haus aus nicht so ein freundlicher, angenehmer Mensch. Meine Biografie, die ist so, wie sie war. Mein Vater als Feldwebel ist und war, wie er war. Das ist so. Und jetzt kommt Jakobus und sagt, an deiner Freundlichkeit, lieber Thomas, sollen die Menschen erkennen, dass du weise bist. Stellt euch vor, hier kommen Menschen her und sagen, also die Gemeinde in Bern ist eine Gemeinde von weisen Menschen. Denn die sind freundlich und mit ganzem Engagement leben die, wie Gott es will. Und sind darüber so gütig und laden noch viele Menschen dazu ein, mitzugehen. Das wäre zusammengefasst echte Weisheit. Und dann fährt Jakobus weiter und er formuliert das noch ein bisschen aus. Und er sagt, echte Weisheit, das ist der Grundtenor, zeigt sich an der Lebensführung. Und dann führt er das noch ein bisschen aus. Die Weisheit aber, sagt er, die von Gott kommt, ist vor allem aufrichtig. Außerdem sucht sie den Frieden, sie ist freundlich, könnte auch sagen, sie ist milde, bereit nachzugeben und lässt sich etwas sagen. Hallo? Sie ist barmherzig und bewirkt Gutes. Sie ist unparteiisch, ohne Vorurteile und ohne alle Heuchelei. Jakobus beschreibt dann etwas detaillierter die Weisheit in 8 Begriffen und denen will ich etwas nachspüren. Das wäre dann auch so ein Gradmesser, den wir anlegen können und sagen, haben wir in dieser Corona-Zeit, in diesen sperrigen Zeiten weise gehandelt und dann kann man diese 8 Begriffe mal anlegen und das Verhalten an diesen messen. Man braucht ja eine Kriteriologie, um zu messen. Und die gibt uns Jakobus vor. Und das finde ich spannend. Und ich habe gemerkt, als ich mich mit dem intensiv beschäftigt habe, das war mir gar nicht so bewusst, um was ich da eigentlich bitte, wenn ich darum bitte. Das erste Wort ist aufrichtig, im Griechischen hagnos. Aufrichtig meint auch edel, etwas ganz Besonderes. Edel. Ich bin dieser Tage an Biel vorbeigefahren und da stand groß, die 3 Zacken sind es, glaube ich, Rolex. Und Rolex-Uhren sind für uns Deutsche was Edles. Ich besitze leider keine, doch ich besitze eine, die ich aus Taiwan oder so gekauft habe, für 13 Euro, goldgelb. Eine echte Rolex hat mir der Mensch versichert. Ich habe mich noch nicht getraut, zur Rolex-Fabrik zu gehen und zu sagen, ob sie echt ist. Doch, ich weiß, es ist ein Fake. Aber die Liebe von oben, die Weisheit von oben, sagt Jakobus, ist aufrichtig, edel. Man könnte auch sagen, jungfräulich, etwas ganz Besonderes. Man geht mit einer Scheu an das Ganze heran. Wir haben in unserem Leben ein neues Auto gekauft. Ein neues hat meine Frau sich gewünscht und gekauft, selber bezahlt. Und das war in der Tat ein tolles Auto. Und ein Opel Adam, und den haben wir abgeholt. Und der war dann abgedeckt im Autohaus mit einem weißen Tuch. Und als wir gekommen sind, haben sie das Tuch weggezogen, so ganz vorsichtig. Und wir haben uns fast nicht getraut, das Auto zu berühren. Das war so ganz neu, so ganz frisch, so ganz jungfräulich, so ganz edel. Das hat was mit einer gewissen Scheu. Die Weisheit von oben, sagt Jakobus, ist rein jungfräulich. Ein reines Herz hat die. Ihr wisst, wenn ihr mit Menschen zu tun habt, die auf eine gute Art geradlinig sind, da ist man vorsichtig mit denen. Die haben etwas ganz Besonderes an sich. Das zweite, was Jakobus sagt, ist friedsam, Eirenikos. Die Weisheit von oben, so sagt er, ist friedfertig. Das zeichnet sie aus. Wenn jemand sagt, er ist weise, dann soll man das daran erkennen, dass er Friedensstifter ist, dass er friedsam ist. Und wir merken, wie zentral nur schon diese 2 Begriffe wären in Krisenzeiten, wenn es Herausforderungen gibt. Sie ist friedsam. Sie stiftet Frieden zwischen Gott und Menschen. Sie will eigentlich das rechte Verhältnis herstellen zwischen Gott und Menschen und zwischen Menschen und Menschen. Sie will ein gutes Verhältnis herstellen. Das ist im Gegensatz zur Weisheit von unten, die rechthaberisch ist, sagt Jakobus in den Versen vorher, und oft zu Streitereien und Spaltungen führt. Die Weisheit von oben, die verbindet, die sucht den gemeinsamen Weg. Die sucht Vergebung, die sucht Versöhnung, das zeichnet sie aus, sagt Jakobus. Und in unserer Gemeinde haben wir in der Corona-Zeit ganz viel Wert auf diese Weisheit gelegt. Nicht auf die Inhalte, was ist richtig und falsch, impfen oder nicht impfen, kommt Corona von den Chinesen oder aus dem Labor in den USA entschlüpft, das war uns völlig eigentlich egal, sondern wie gehen wir miteinander um mit diesen unterschiedlichen Meinungen, das war der Kernpunkt. Die Weisheit im Alten Testament, die Sprüche, Spordor ist Jakobus im Neuen Testament, Die Weisheit im Alten Testament sagt, die Worte mancher Menschen sind wie Messerstiche. Ihr kennt das, Sticheleien. Die haben was Schönes, aber auch was extrem Gefährliches. Und dann sagt der Sprücheschreiber, die Worte weiser Menschen sind wie Honig. Die verbinden, sind wie Balsam, die verbinden. Und gerade in herausfordernden Zeiten braucht es das extrem. Wenn wir zurückblicken und messen, kann jeder für sich mal entscheiden und sagen, wo war ich auf diesem Weg? Was haben meine Worte und mein Verhalten bewirkt? Verbindung? Wurden Menschen durch mein Verhalten näher zu Gott geführt? Haben sie Frieden gefunden mit Gott? Wurden sie näher zueinander geführt? Was habe ich hinterlassen in dieser Zeit? Man könnte sagen, wahre Weisheit bringt Menschen einander und Gott immer näher. Das wäre das Wesensmerkmal. Und Gemeinden, die in dieser herausfordernden Zeit das gelebt haben, die sind erstarkt, die haben Zulauf, die sind gewachsen, voll krass. Denn sie haben bewiesen, dass sie evangeliumsgemäß leben. Die Weisheit von oben, die nächste Begrifflichkeit ist Milde. Milde ist eine Art, das kennen wir kaum, ich habe es mal so formuliert, Milde und eine Art höhere Gerechtigkeit. Eine Art höhere Gerechtigkeit, die setzt dann ein, wenn das Gesetz ungerecht wird, wenn Arme und Benachteiligte unterdrückt werden, dann setzt eine höhere Gerechtigkeit ein, die sogar so weit geht, dass sie zivilen Ungehorsam leistet. Das kennen wir Täufer aus der Vergangenheit. Martin Luther King und Rosa Parks, vor allen Dingen Rosa Parks, die den Busstreik angezettelt hat. Es war eine Art höhere Gerechtigkeit, die gesagt hat, ich sehe es nicht mehr ein, dass in den Bussen zweierlei Abteile sind. Sie war ja so K.O. nach einem arbeitsreichen Tag, ist dann in ein Abteil hineingesessen, in das nur Weiße dürfen. Da war kein Weißer drin, also durfte sie rein. Dann kam ein Weißer in den Bus und ist in dieses Abteil gegangen. Dann hätte sie aufstehen müssen und raus müssen. Und sie hat sich verweigert. Sie hat gesagt, ich sehe das nicht mehr ein, dass es zweierlei Menschenklassen geben soll. Ich verweigere mich. Und dann ging das ganze Rad kam ins Rollen und Martin Luther King hat sich mit eingeschaltet und so weiter. Viele kennen die Geschichte. Das ist eine Art höhere Gerechtigkeit. Hier werden Menschen unterdrückt zu Unrecht, vom Staat vorgegeben. Und dann tritt eine höhere Gerechtigkeit zugunsten der Unterdrückten ein, nicht zu meinen Gunsten. Sie weiß, wann es falsch ist, strikt Gesetze einzuhalten. Wir haben alte Leute in unserer Gemeinde, die konnten eine Stunde nicht mit Maske aushalten. Das haben die nicht hingekriegt. Und haben gesagt, Thomas, ich würde so gerne in den Gottesdienst kommen, so gern, aber ich halte das nicht aus. Dann haben wir gesagt, okay, setzt euch irgendwo in eine Ecke und wenn es nicht mehr geht, Maske runter. Ich übernehme die Verantwortung, wenn es Ärger gibt, sage ich, ich habe es euch erlaubt. Das ist eine Art höhere Gerechtigkeit. Und sie haben gesagt, wir wissen nicht, wie wir sonst klarkommen, wenn wir Gottesdienste nicht besuchen können. Den Livestream haben wir nicht, wir haben keinen Laptop und keinen Computer. Nur um ein Beispiel zu nennen. Höhere Gerechtigkeit setzt dort ein, wo Gesetze und Verordnungen und Denkweisen das hier zerstören, dass Beziehungen wiederhergestellt werden können. Dort, wo das in Gefahr steht, der Friede untereinander, setzt eine höhere Gerechtigkeit ein. Ich sage nachher noch was dazu, wie Jesus das gelebt hat mit der höheren Gerechtigkeit. Die Weisheit von oben, so sagt Jakobus, die lässt sich sagen, hört zu. Finde ich ganz schön, die Begrifflichkeit könnte umschrieben werden. Die Weisheit von oben lässt sich sagen, sie hört zu. griechische Wort heißt Eupeites, lässt sich sagen, hört zu. Man könnte auch sagen, sie lässt sich leicht überzeugen. Nicht im Sinne von Gutgläubigkeit und guter Trottelmentalität, sondern sie ist offen für andere Sichtweisen. Und das ist ja logisch. Wenn man Weisheit erlangen will, muss man offen sein für andere Sichtweisen, andere Denkweisen. Sonst lernt man ja nicht dazu. Wenn du sagst, wie soll ich entscheiden, wenn ich Leute einstelle und du bist nicht offen für neue Denkweisen und Sichtweisen, dann fährt man das Leben lang stur seinen Trott. Ende der Vorstellung, links und rechts gibt es nicht. Der Weisheitslehrer im Alten Testament sagt sinngemäß, lass dir nichts sagen, hör nicht auf andere und du wirst immer der Dumme bleiben. Die Weisheit von oben, die lässt sich sagen. Ist kein Stursein, ist das Gegenteil von Stursein und das Gegenteil ist Zuhören, auf den anderen hören. Ich habe das eingeübt, Gott hat mir das aufs Herz gelegt. Während der Corona-Zeit kam eine Frau auf mich zu, hat mir eine WhatsApp geschrieben und hat gesagt, Thomas, nur damit du es weißt, bitte lass dich nicht impfen, das ist Gift, die wollen alle Menschen umbringen. Die Angela Merkel, damals Bundeskanzlerin, die will ja alle umbringen. Jetzt kann ich sagen, sag mal, tickst du noch richtig? Und ich habe versucht, das zu praktizieren. Und das war extrem anstrengend. Jemand, der in meinen Augen so verquerte Ansichten hat, dem zuhören und sagen, wie meinst du das? Erklär es mir mal. Und wen soll die Angela Merkel dann regieren, wenn alle gestorben sind? Lass uns mal darüber nachdenken. Und das war für mich eine Herkulesaufgabe. Zuhören. Versuchen zu verstehen, die Ängste, die dahinter stecken, ernst zu nehmen. Aber Weisheit von oben, die lässt sich sagen, die hört zu. Es ist kein Stursein, sondern eine Offenheit. Das ist eigentlich logisch, wenn man dann miteinander zusammensitzt. Wir haben Inputs der Woche gemacht, um die Menschen mit auf den Weg zu nehmen. Ein Input der Woche war, liebt eure Corona-Feinde. Guttäuferisch, Feinde lieben. Wie machen wir das, wenn ein Impfbefürworter, ein Impfgegner, ein Corona-Leugner und ein Verschwörungstheoretiker hier vorne sitzt? In einer Bank und dann loben die gemeinsam Gott aufrichtig, friedfertig und dann anschließend hören sie einander zu. Und sagen, wie weit bist du mit deiner Verschwörungstheorie? Und die anderen sagen, wie weit bist du? Muss man sich vorstellen, was Gemeinden für eine Strahlkraft hätten, wenn sie so etwas praktizieren. Nächster Begriff, nicht, dass ich mich verliere, Eleos. Die Weisheit von oben, sagt Jakobus, ist barmherzig. Die ist barmherzig, er hat ein Herz für andere. Erbarmen mit jemand haben, heißt ihm zu helfen, auch wenn er die Not selber verschuldet hat. Und das tut ja Gott. Selbst verschuldet sind wir in diesem Schlamassel. Und was tut er? Er sagt nicht selber schuld, Leute, sondern er holt uns heraus. So weit geht die Barmherzigkeit. Ein ganz großer Schritt, sie hilft und wird tätig. In den Seligpreisungen heißt es, selig sind die Barmherzigen. Man könnte auch sagen, ihr seid gesegnet, wenn ihr mit euch selbst und anderen Barmherzigkeit übt. Dann wird Gott seine Barmherzigkeit endlos über euch ausschütten. Barmherzig sein mit anderen. Der nächste Begriff ist Agathos, sie bewirkt Gutes, sie ist Freund des Guten. Und gut sein im biblischen Denken, das wisst ihr, gut sein, nur einer ist gut, sagt Gott, Jesus, nämlich Gott, im Sinne Gottes, das ist wieder der Begriff Güte, zu handeln. Gutes bewirken. Der Hebräerbriefschreiber sagt ganz einfach, lasst uns aufeinander Acht haben. Und dann kommt nicht und einander erwischen, wenn einer einen Fehler macht und dann hauen wir drauf. Das geschieht in der Welt, in den Gemeinden leider oft auch, sondern lasst uns aufeinander Acht haben und uns anzureizen zu Liebe und guten Werken. Kann man sich überlegen, wann habe ich in dieser schwierigen Zeit jemanden regelrecht gereizt zu Liebe und guten Werken? Jemand was Gutes wünschen, jemand was Gutes tun. Und genau in solchen Zeiten ist das extrem wichtig. Die nächste Eigenschaft der Weisheit von oben ist unparteiisch und vorurteilsfrei. Die Weisheit, sagt Jakobus, ist unparteiisch, sie bildet keine Koalitionen. Das ist ja das typische Verhalten, das wir kennen, Koalitionen bilden. Corona-Impfgegner suchen Corona-Impfgegner. Corona-Impffreunde suchen Corona-Impffreunde. Charismatiker suchen Charismatiker. Antikarismatiker suchen Antikarismatiker. Und dann bilden sie ihre Kreise und dann geht es nicht mehr lang, dann bekämpft man einander. Jakobus würde sagen, genau das tut die Weisheit von oben eben nicht. Die bildet keine Koalitionen, die redet mit den Andersdenkenden. Sie ist unparteiisch. Ich muss immer aufpassen, wenn ich in die Schweiz fahre, dass ich nicht nur noch an Franken denke. Weil in Deutschland, Schweiz und Zürich, ich bin jetzt zwar in Bern, das hat alles immer mit Geld zu tun. Und dann wird jeder Schweizer irgendwo in die Schublade reich und geldgierig gesteckt. Und kaufen uns unsere guten Mercedes-Benz weg. Ich muss sagen, nein, die Schweizer sind Menschen und die sind auch liebensbedürftig und ich liebe sie und ich tue ihnen Gutes. Wir haben viele Menschen auch in Deutschland aus der Ukraine geflohen. Wie gehe ich mit denen um? Wir haben in Deutschland Russland-Rückwanderer. Wir haben auf der Lindenwiese Menschen, die arbeiten, die aus Russland kommen. Wie gehen wir damit um? Die mir sagen, wir haben Angst, weil wir Ukrainer aufgenommen haben auch. Wir haben Angst, weil in den Augen von denen sind wir die Bösen, obwohl wir nichts am Krieg können. Wie sieht das aus, friedfertig zu sein, zu verbinden? Das finde ich höchst spannend, diese Weisheit zu leben. Und der achte Begriff, den Jakobus gebraucht, ist ohne Heuchelei. Man ist gefährdet, in all diesen Bereichen beginnen zu heucheln, unaufrichtig zu werden. Und aufrichtig bleiben, edel und rein und friedfertig und zuhören, nicht Pseudo-Zuhören, sondern ehrlich zuhören, die eigenen Grenzen kennen und sagen können, langsam geht es mir so zu weit, langsam geht es mir auf den Senkel. Ich war mit dieser Frau unterwegs, überwiegend per WhatsApp, die ganze Corona-Zeit. Und dann hat sie mir, ich weiß nicht, letztes Jahr oder vorletztes Jahr geschrieben, Thomas, es war im Juli, im September werden 80% der Geimpften sterben. Und du gehörst auch dazu. Und irgendwie habe ich gemerkt, jetzt wird es komisch. Und dann habe ich begonnen zu beten, dass ich friedfertig bleiben kann und alles. Und dass es gut über die Runden geht. Und dann kam tatsächlich von ihr eine Mail, wo sie sich wie selber auf die Schippe genommen hat. Es ging um die Pockenimpfung, die war 1800 irgendwas, gab so einen schönen Spruch, in 1874 waren alle Menschen gegen Pocken geimpft und die Pockenseuche war ausgerottet. Und dann geht es weiter und stell dir vor, inzwischen sind alle, die gegen Pocken geimpft worden sind, damals gestorben. Und der Nachsatz ist, ich glaube, ich bin einer ganz großen Sache auf der Spur. hat sie sich wie selber auf die Schippe genommen und ich konnte herzhaft lachen und dann war wieder die Verbindung da. Irgendwas ist in ihr passiert und wir sind miteinander weitergekommen. Ohne Heuchelei, sie verstellt sich nicht. Die rechten zwischenmenschlichen Beziehungen sind der Boden ehrlichen Beziehungen. Da darf man auch mal sagen, jetzt muss ich aussteigen, sonst werde ich irgendwie verbal gewalttätig oder sonst etwas. Da gibt es ja auch Grenzen. Also, um das bitten wir, wenn wir um Weisheit bitten. Primär nicht um das Was, was ist richtig und falsch, sondern wir bitten darum, wie wir miteinander Wege gehen können. Und wenn wir in Krisenzeiten diese Wege gehen, weil wir sie in guten Zeiten eingeübt haben, das macht eine Gemeinschaft, egal welche Art, extrem stark. Die werden krisensicher sein, die werden krisenfest sein. Das hier, und das bitten wir. Und ich habe gedacht, das ist voll krass. Das will ich als Maßstab anlegen und in unseren Sitzungen als Gemeindeleitung liegt das auf dem Tisch, es hängt in unseren Büros. Das ist der Maßstab, wir wollen weise handeln. Und das sind die Früchte der Weisheit von oben. Um Weisheit bitten bedeutet, um ein Miteinander, könnte man sagen, in der Liebe beten. Das Was ist gar nicht so entscheidend, sondern eher das Wie. Wie gehen wir miteinander um in herausfordernden Zeiten? Du hast vorhin gesagt, ja, sucht Leute einzustellen, da gibt es ja diesen schönen Satz, der heißt, Menschen werden aufgrund ihrer Fähigkeiten und Begabungen eingestellt und aufgrund ihres Charakters wieder entlassen. Was prüfe ich? Natürlich sind Fähigkeiten auch wichtig, ist mir schon klar. Aber wenn Menschen noch so befähigt sind und sie haben einen miserablen Charakter, hat man nur Ärger. Das ist einfach so. Wahrheit, so sagt die Bibel und auch die moderne Psychologie, ist Gemeinschaftsgut. Nicht einer hat die Wahrheit. Man spricht heute von kollektiver Intelligenz, von Schwarmintelligenz. Nicht einer hat die Wahrheit. Aber Wahrheit als Gemeinschaftsgut finden wir am besten heraus, wenn wir diesen Weg gehen. Keiner weiß so viel wie wir alle zusammen. Aber da braucht es Grundeinstellungen, dass das gelingen kann. Und ich behaupte, wenn wir diesen Weg gehen, kommen wir der Wahrheit auch in Corona und vielen anderen Dingen am nächsten, weil wir miteinander unterwegs sind. Zum Schluss noch, was hat das Ganze jetzt mit Jesus noch zu tun? Den müssen wir ja da auch irgendwie reinbringen. Und das ist kein Kunstgriff, den ich jetzt mache, sondern meine tiefe Überzeugung. Paulus formuliert an Titus in seinem Brief, dann aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters. Dort beschreibt er in Streitereien und Zirkus und alles Mögliche. Und dann in diese Streitereien hinein erschien die Philanthropia, die Freundlichkeit, die Menschenliebe Gottes, unseres Retters. Und er denkt an den Anfang, zusammengefasst, an der Freundlichkeit erkennt man weise Menschen. Und das hat mit diesem Jesus entschieden viel zu tun. Im Kolosserbrief schreibt Paulus, zu erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist, in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit. All das hat Jesus gelebt. Durch den Kreuzestod setzt er uns frei, das zu leben. Indem wir ihn aufnehmen, beginnt der Heilige Geist, das in uns zu bewirken. All die Eigenschaften treffen auf ihn zu. Ich nehme nur die höhere Gerechtigkeit. Die höhere Gerechtigkeit, die Jesus gelebt hat, ist, dass er unsere Schuld auf sich genommen hat. Und mir hat ein Richter gesagt, das geht nach deutschem Recht nicht. Wenn du jemanden umgebracht hast, Thomas, dann musst du ins Gefängnis. Da kann kein anderer für dich ins Gefängnis. Das geht nicht. Das musst du tun. Das geht nicht. Die höhere Gerechtigkeit, die Gott uns schenkt, deshalb höhere Gerechtigkeit sagt, du bist schuldig geworden, Christoph. Und jetzt kommt die gute Nachricht, ein anderer geht für dich ans Kreuz. Ein anderer geht der normalen Gerechtigkeit entlang, geht es nicht. Dass Jesus aufrichtig war, ist keine Frage. Dass er friedfertig war und Frieden gestiftet hat, vereint hat, ist keine Frage. Er hat sich sagen lassen, er hat auf Menschen gehört und er hat auf Gott gehört. Und dass er barmherzig war und unparteiisch, sind alles keine Fragen. Das heißt, wenn wir diesen Jesus aufnehmen und das ernst nehmen, ihm nachfolgen und sagen, Jesus, komm du in mein Leben, sei du mein Herr, bewirk du, dass ich mit dir lebe, dann werden wir die Dinge in der Kraft des Heiligen Geistes leben wollen, nicht müssen. Und dann werden wir mitten in schwierigen Zeiten Leben versprühen. Gott ist mehr als ein Tröster, mehr als einer, zu dem ich komme, wenn es mir nicht gut geht, sondern Gott ist ein Gott des Lebens, der sagt, euer Leben soll aufblühen. Das soll Strahlkraft sein, dort wo die Christen sind. Und die Gemeinden sollen Leben ausstrahlen. Und genau besonders in schwierigen Phasen lebt so etwas. Ein Leben mit und nahe bei Christus bringt das mit sich. Die alte Schöpfung, so könnte man sagen, lebt durch Stolz und Vergeltung. Das erleben wir im Kleinen und im Großen. Da wird der Stolz eines Machthabers verletzt, zu Recht oder Unrecht, und dann schlägt er gnadenlos zurück und hunderttausende Menschen müssen sterben. So lebt die alte Schöpfung, Stolz und Vergeltung. Und durch Christus ist eine neue Welt gekommen, eine neue Denkweise, eine neue Welt, eine neue Art, das Leben zu gestalten. Es ist ein Weg der Liebe, Versöhnung und der Heilung. Das ist ein Weg, den niemand vorher so gegangen ist. Denn Stolz und Vergeltung, Superbia, Stolz ist die Wurzelsünde, die Überheblichkeit. Wehe, irgendjemand kratzt an meinem Image. Und es war in meiner Jugend so, ich war Karatekämpfer und meine Maxime war, wehe dem, der an meinem Image kratzt, das Imperium schlägt zurück. Es war für mich klar, irgendwann kommt der Tag, da macht der Christoph einen Fehler und dann stelle ich ihn vor allem bloß. So funktioniert die Welt, so habe ich funktioniert und ich muss aufpassen, dass ich nicht manchmal wieder durchbreche ins alte Leben. Christus sagt nein. Vergebung und Versöhnung. Weisheit, ein ganz anderer Weg. Thomas, geh den Weg, das ist der Weg, der zum Leben führt. Alles andere führt zur Zerstörung. Und das ganze Leben von Jesus war so, nicht erst am Kreuz. Das ganze Leben, im Philipperhymnus sagt Paulus das, er war in allem Gott gleich, hielt aber nicht daran fest zu sein wie Gott. Er hat sich weggeschenkt, entäußert, hergegeben. Er wurde ein Mensch, hat gelebt wie ein Mensch. Und dann nahm er den Tod auf sich, den Verbrechertod. Und dann deshalb hat Gott ihn erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen steht. Weil er diesen Weg gegangen ist. Wenn wir diesen Weg gehen, ist es der Weg zum Leben. Und zwar jetzt und hier schon. Total konträr zu dem, was in dieser Weltzeit läuft. Und die Mächte und Gewalten würden staunen und erkennen, wie weise Gott ist. So heißt es im Epheserbrief. An der Gemeinde sollen die Mächte und Gewalten die Weisheit Gottes erkennen, die wir verkörpern, indem wir sie so leben. Unheimlich schön und kraftvoll. Verkörpert, könnte man sagen, die Menschenfreundlichkeit Gottes. Und ein letztes Bild, eine letzte Folie. Verzeiht mir, wenn ich Mahatma Gandhi bemühe. Ich habe ihn in Indien getroffen, also nicht leibhaftig, aber immerhin eine Statue von ihm. Habe ihm mal die Hand auf die Schulter gelegt. Und Mahatma Gandhi, und das zählt für uns Christen, man sagt ja, er wäre ein geheimer Christ gewesen. Er sagt, my life is my message. Mein Leben ist meine Botschaft. Christen haben nicht nur eine Botschaft, sondern sie sind in ihrem So-Sein, wie sie leben, Botschaft. Ich verkörpere etwas. Darum ist ja die Gemeinde auch der Leib Christi, die verkörpert etwas. Und wenn ich das verkörpere in meinem kleinen, popligen Dorf, in dem ich lebe, mit 50 Einwohnern, 400 Straußen und 100 Hirsche. Also die Tiere sind bei weitem in der Überzahl. Wir sind also ein sehr tierfreundlicher Ort. Ja, gut, die Straußen werden geschlachtet, aber immerhin dürfen sie eine Zeit leben. Dann verkörpere ich etwas. Die Menschenfreundlichkeit und die Weisheit Gottes. Jesus sagt, am Ende der Seligpreisungen, ihr seid in dieser Welt so etwas wie Salz, durch das die Menschen wieder Geschmack an Gott finden sollen. Anders übersetzt, ihr seid so etwas wie Salz. Und durch euch sollen die Menschen wieder Geschmack an Gott finden und sagen, Mensch, wie die Christen solche Krisen bewältigen, das ist ja genial. Ich glaube, ich werde Christ. Das ist ein Lebensstil, der hat es in sich. Ihr seid hier, um Licht zu sein, um die Farben Gottes in dieser Welt hervorzubringen. Das seid ihr. Und das sollen wir und dürfen wir immer mehr werden in der Kraft des Heiligen Geistes. So viel zur Weisheit. Gott segne uns auf dem Weg der Weisheit, dass wir das als Maßstab und Ziel und voller Freude leben, damit Leben versprüht wird durch uns. Amen. Jetzt weiß ich nicht.